Herzlich willkommen am Literaturtelefon Kiel. Viel Spaß mit der aktuellen Aufnahme.
Ursula Pries, Hund und Hase, Liebesversuche. Erschienen 2015 im BTB Verlag München. Auch noch beim zweiten Treffen glaubte sie sich frei von allen weiteren Wünschen. Als sie sich gegenüber saßen, Wein in Maßen tranken und über ihre gemeinsame Studienzeit sprachen, und dass sie nichts weiter wissen wollte von ihm, als nur, wie er sein Leben gelebt hatte. Welche Kurse an der Uni hatte sie besucht? Welche Vorlesungen gehört im Theater? Welche Stücke gesehen? Was unternommen in der Stadt? Sie staunten, wie ungenau ihre Erinnerungen waren, wie verschieden auch seine und ihre, und welche Lücken. Und gleichzeitig fragte sie sich auch, was eigentlich hatte sie damals zusammengebracht und was auseinander? Was sie verwirrte, wie er, während sie sich unterhielten, Asja, die Hündin, die neben ihm auf dem Sofa lag, ihre Schnauze auf seinem Schoß immerzu kraulte. Wie er dem Hund über Kopf, Hals, Rücken strich, innehielt, von Neuem begann, immer wieder, ziemlich mechanisch, jedenfalls ohne dass er wahrzunehmen schien, was seine Hand tat. Asja war es recht, wie es war. Sie war, die Augen geschlossen, regungslos, die Ohren ganz Hingabe. Nur wenn er aufstand, um neue Musik aufzulegen oder um etwas zu holen, ein Buch, ein Notizheft, stellte das Hundetier die Ohren auf und schaute zu ihm hin, auch wenn sie, die Fremde, über einen seiner seltsamen Scherze in Lachen ausbrach oder sich erhob, um das Bein zu wechseln, auf dem sie saß. Und plötzlich dann die verstörende Frage, wie aber, streichelt er eine Frau? Nein, so wollte sie nicht gestreichelt sein. Außerdem, sagte sie sich, wollte sie ihn ja nicht als Mann. Und wenn überhaupt, wäre er ganz sicher nur zu haben im Doppelpack. Mann mit Hund, was sie definitiv nicht wünschte. Sie versuchte es lachend. Erstaunlich, dass ein Hund so endlos gestreichelt werden mag. Er schaute sie an, überrascht und verschmitzt zugleich, lächelte, sagte nichts. Ich meine, wenn du den ganzen Tag nichts anderes tun würdest, als immer zu Asja streicheln und kraulen, hätte sie nicht irgendwann genug? Habe ich nicht ausprobiert, aber Hunde schlafen ja auch sehr viel, ganze halbe Tage verschlafen sie. Asja rührt sich oft stundenlang nicht, während ich an der Arbeit sitze. Erst wenn ich beschließe, dass nun genug sei, noch bevor ich den Gedanken überhaupt zu Ende gedacht habe, reckt sie schon den Kopf aus ihrem Korb, steht auf, stellt sich voller freudiger Erwartung neben mich. Ja, an Katzen gefällt mir, dass sie sich nehmen, was sie brauchen, wann es ihnen gefällt. Auch er habe früher Katzen lieber gemocht, aber dann ist mir immer Asja zugelaufen. Und nun seid ihr ein gespieltes Team, sagte sie und lachte wieder. Warum nur lachte sie immerzu? Eingespielt, ja, so kann man sagen. Und lächelnd fügte er hinzu, kennst du den Unterschied von Hund und Katze? Weißt du, wie die Katze den Menschen sieht und wie der Hund? Ah, du kennst Katze und Hund so gut, dass sie es dir erzählt haben. Der Mensch muss ein Gott sein, dass er so genau weiß, was gut und richtig ist für mich, sagt sich der Hund. Und die Katze sagt, ich muss ein Gott sein, dass der Mensch mir so vollkommen zu Diensten ist, mich hereinlässt und wieder hinaus mir den Futternapf füllt und mich krault, wann immer ich es wünsche. Nun lachte sie schon wieder und sagte, genau dies sei ihr Problem mit den Hunden. Die Abhängigkeit vom Herrn, die Fixiertheit auf ihn. Aber als sie sich schließlich doch einließ auf den Mann mit dem Hund, schau dir an, wie es mit einem Hund wirklich ist, schau genau hin. Schau, ob dein Urteil, das auf keiner Erfahrung beruht, stimmt, sagte sie sich. Und tatsächlich, auf jenem Spaziergang, der eigentlich kein Spaziergang war, sondern notwendiges Ausführen des Hundes im nahen Stadtpark, zum ersten Mal in ihrem Leben sprach sie mit einem Hund. Asja, die weit vorausgelaufen war und nicht mitbekommen hatte, dass ihr Herr hinter einem Schuppen verschwunden war, schaute, als sie zurückgelaufen kam, sich suchend nach ihm um. Dann zu ihr, mit schräg gelegtem Kopf und Hundeblick nach ihm fragend. Worauf sie tatsächlich sagte: »Hab keine Angst, Asja, der kommt gleich wieder.« Und sie meinte sogar, dass das Tier ihre Menschenworte verstanden habe. Befremdlich allerdings fand sie, als sie zurück vom Stadtpark vor seiner Wohnungstür standen, wie er aus seinem Kasten einen Lappen nahm und erst nachdem er Asja die Pfoten damit abgewischt hatte, sie in die Wohnung einließ und dass auch er kaum im Flur aus seinen Schuhen herausschlüpfte und hinein in, nein, nicht Puschen, sondern etwas wie Schlappen, die auf den Holzstielen kackten. Ob auch sie ihre Schuhe auszog? Anzunehmen ist es. Auch sie hatte sich inzwischen ans Schuhausziehen gewöhnt in jener Stadt mit den vielen Hunden, deren Besitzer sich um den Kot ihrer Köter wenig scheren. Da sie Gästehausschuhe sicher abgelehnt hätte, ist denkbar, dass sie auf Strümpfen ging oder barfuß. Immerhin war Sommer. Vielleicht war sie sogar froh, die engen Pumps nach dem Gang durch den Stadtpark loszuwerden. Zudem konnten sich ihre Füße sehen lassen, schlanke Fesseln, flacher Riss, lange schmale Zehen, orthopädisch gesagt ein griechischer Fuß, außerdem waren ihre Fußnägel frisch lackiert, nein, für ihn nicht, nicht seinetwegen hatte sie es getan am Tag zuvor, sie mochte ganz einfach gut gepflegte Füße. Kaum in der Wohnung, noch im Flur, fragte sie nach einer Toilette, willst du die schöne oder gleich hier die Besenkammer? Was er mit schön meine, die ist ganz hinten am Ende der Wohnung, da muss ich dich hinbringen. Na, zum Pinkeln reicht wohl die Besenkammer, oder nicht? Sitzend auf der Toilette in der Besenkammer, wartend, bis er im Flur nicht mehr zu hören war, spürte sie die glatten, kühlen Bodenfliesen unter ihren Fußsohlen. Also muss sie doch barfuß gewesen sein. War sie barfuß auch in der Küche, später, als sie gemeinsam ein Essen bereitete? Nach dem Essen jedenfalls, als sie sich auf den weißen Sofas gegenüber saßen, waren ihre Füße sicher nackt. Mal zog sie sie, während sie sich unterhielten, das eine Bein unter sich, mal das andere, und er, auf dem anderen Sofa schräg gegenüber sitzen, hatte, wie gesagt, Asja neben sich liegen, auf einem Extratuch. Ja, das ist das Hundetuch, wegen der Hundehaare. Heute würde ich keine weißen Sofas mehr anschaffen, aber damals hat es Asja halt noch nicht gegeben. Sie fragte nicht, wann er die Wohnung bezogen hatte. Unübersehbar schien ihr, dass es zusammen mit einer Frau gewesen sein muss, vermutlich jener, die ihn vor 3 Jahren verließ, besonders in der Küche. Alles zeugte von einer Frau, als ob sie gerade erst die Schubladen zugeschoben hätte und zur Tür hinausgegangen wäre. Woran eigentlich machte sie es fest? Reine Männerwirtschaft sieht anders aus, war sie sich sicher. Auch wie er die Gerätschaften zusammensuchte, unwillig und leicht resigniert, wie er aus dem Schrank das Brett herauszog, ein Messer und die Zahnstocher dazulegte, die Kalbschnitzel und den Parmaschinken auspackte und die Salbeiblätter von den Stängeln zupfte und wie er sagte, »Saltimbocca, das magst du doch hoffentlich.« »Ich mag alles, was du mir anbietest«, sagte sie. Und fragte, ob er Nelken und Kardamom habe. »Er nicht. Früher gab es ja alles. Immer habe ich mit Leuten zusammengelebt, die fantastisch kochen konnten. Und immer war in der Küche alles, was man braucht. Aber jetzt, seit ich allein bin, meinst du mit Leuten deine Frauen? Ja, aber nicht nur. In den Zeiten der Wohngemeinschaften gab es auch immer Männer, die hervorragend kochten. Die Frage, wer kocht heute, stellte sich nie. Sie rissen sich gegenseitig den Kochlöffel aus der Hand. Und so bin ich mein Leben lang ums Kochen herumgekommen. Das heißt, du bist ein Glückspilz, du hast dein Leben lang mit den richtigen Leuten zusammengelebt. Wenn du es so siehst, ja. Aber jetzt, als alter Mann, muss ich es wohl doch noch lernen. Sein Lächeln gefiel ihr, die Ironie darin. Du Armer, du tust mir wirklich leid. Darauf sagte er nichts und lächelte auch nicht mehr, sondern heftete weiter mit Zahnstochern, Salbeiblätter und Schinken aufs Fleisch, so dass sie nach einer Weile des Schweigens sich fragte, ob sie ihn mit ihrem Spott vielleicht doch gekränkt habe und versprach, eines Tages werde sie für ihn einen indisch-pakistanischen Reis zubereiten, mit allem drum und dran. Ja, schön, sagte er. Mehr sagte er nicht. ob sie ihn bedrängt hatte mit ihrem Wunsch, für ihn zu kochen. Und gleich dann stellte sie überrascht fest, sie ging ganz selbstverständlich davon aus, sie würden sich wiedersehen, obwohl das Gespräch zähflüssig lief und bereits damals sich Beklommenheit breit zu machen begann, ob all dem Nichtgesagten.